preisen dich dafür, dass wir durch dich, Christus, durch den Glauben in einem verbunden sind. Dass wir in dir zusammengehören als deine bluterkaufte Braut. Und wir bitten dich, Herr, dass du heute diesen Gottesdienst segnest, das Wort, das hinausgeht aus deinem Wort. Und Herr, dass du uns veränderst, dass du uns neu schenkst, eine Erkenntnis deiner Schönheit und des Wunders deines Wirkens. Und Herr, auch solche unter uns, die von dir gehört haben, aber dich noch nicht kennen, wir bitten dich, wecke du eine Erkenntnis, die tief hineingeht, die die Herzen verändert, die Freude schenkt an deiner Weisheit und an deinem Wirken und an deiner Rettung. Amen. Gedichte, wir kennen sie alle, mussten wahrscheinlich alle schon einmal auch Gedichte auswendig lernen. Gedichte, sie haben eine besondere Kunstfertigkeit. Sie können oft mit wenigen präzisen Worten ein großes Thema kunstvoll zusammenfassen und gut merkbar gestalten. Ein Gedicht von Wilhelm Busch zum Beispiel über die Menschheit beginnt so: Geschäftig sind die Menschenkinder, die große Zunft von kleinen Meistern, als Mitbegründer, Miterfinder, sich diese Welt zurechtzukleistern. Nur leider kann man sich nicht einen, wie man das Ding am besten mache. Das Bauen mit belebten Steinen ist eine höchst verzwickte Sache. Stärken und Schwächen der Menschheit in leichten, poetischen Versen zusammengetragen. Auch in unserer Serie durch das erste Buch Mose kommen wir heute zu einem Gedicht. Ja, tatsächlich zu dem ersten Gedicht in der Bibel. Aus dem ansonsten in Prosa, also dem einen Erzähltext geschriebenen Schöpfungsbericht, tritt nun ein poetischer Jubelruf, eine Art Freudengedicht hervor, in dem in wenigen Worten die Würde, aber auch die Besonderheit des Menschen dargestellt wird. Die orientalische Poesie, sie arbeitet nicht so häufig mit Endreimen, so wie in Deutschland oder auch in anderen Kulturen, sondern vielmehr mit parallelen Strukturen. Ein poetisches Stilmittel, welches wir in der Bibel zum Beispiel in den Psalmen oder auch in den Sprüchen sehr oft antreffen, ist der sogenannte Parallelismus Membrorum. Das heißt, eine gleichförmige Gegenüberstellung der Teile. Die Kunst besteht nun darin, wie diese gleichförmigen Teile inhaltlich aneinandergesetzt werden. Manchmal sind sie synonym, mal gegensätzlich oder mal sich ergänzend, aber die Struktur ist parallel und bindet sie zusammen zu einer kunstvollen Poesie. Wir lesen heute aus 1. Mose Kapitel 1, die Verse 26 bis 28. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und nun kommt das Gedicht. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Hier in Vers 27 haben wir dieses erste Gedicht der Bibel. Ein Gedicht über den Menschen in drei Teilen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Alle drei Teile sind in der Struktur parallel. Es ist wie ein gleicher Rhythmus. Das finden wir sogar im Deutschen, wenn wir es lesen. Es ist ein gleicher Rhythmus, es ist wie so ein Lied, das man singen kann, wo die Strophen in gleichartiger Weise einen Rhythmus haben. Und in allen drei Teilen kommt Gott als das Subjekt vor. Und auch das Prädikat schuf kommt in allen drei Teilen vor. Aber in allen drei Teilen wird etwas anderes betont, etwas anderes hervorgehoben, auf etwas anderes in besonderer Weise eingegangen. Im ersten Teil geht es darum, dass der Mensch geschaffen wurde. Dann geht es darum, dass der Mensch als Bild Gottes geschaffen wurde. Und schließlich die Unterscheidung von Mann und Frau. Die einzelnen Teile dieses Gedichtes sind unterschiedlich und dennoch zusammengehörend. So zusammengebunden, wie es nur geht. Und die Schönheit des Gedichts besteht in der Mischung aus dem Gleichen und dem Unterschiedlichen, aus der Parallele und der Verschiedenheit. Wir würden es nicht als ein schönes Gedicht beschreiben, wenn Mose geschrieben hätte: Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Das wäre kein Gedicht, das wäre Wiederholung. Nein, Vers 27 ist wirklich ein Gedicht. Keine sinnlose Wiederholung, sondern kunstvolle Ergänzung. Es ist Poesie. Es ist so parallel, dass die Einheit unweigerlich, unzweideutig erkannt wird. Aber es ist auch so unterschiedlich, dass wir merken, hier ist etwas kunstvoll zusammengefügt und nicht monoton wiederholt. Nun, keine Sorge, wir wollen hier keine umfassende grammatische Gedichtsanalyse machen und alle möglichen Stilmittel herausfinden, sondern ich gehe nur darauf ein, weil hier die Form mit dem Inhalt wunderbar übereinstimmt. Und ich glaube, es ist hilfreich, wenn wir uns das tatsächlich als eine Art Bild im Kopf behalten. In der Schöpfung des Menschen finden wir eine herrliche Einheit, aber auch eine wunderbare Verschiedenheit. Und gerade das macht die Poesie aus. Genau das macht den Menschen zu einem so außergewöhnlichen Werk Gottes, welches aus all den anderen Werken hervorragt, hervorsticht, wie das Gedicht aus der Prosa hier im Schöpfungsbericht. Darum ist der erste Punkt: Einheit in Verschiedenheit. Das Gedicht beschreibt uns zunächst eine sehr, sehr wichtige Einheit, eine Parallelität, die die Bibel hier schon gleich bei der Schöpfung betont. Der Mensch ist geschaffen nach dem Bild Gottes. Mensch meint hier ganz allgemein die Menschheit. Jedes menschliche Individuum ist nach dem Bild Gottes geschaffen. Nun, das ist wirklich eine besonders schöne und wichtige Lehre. Das Bild Gottes ist der höchste Ehrentitel, den man sich vorstellen kann. Kein akademischer Grad ist wertvoller und würdiger als dieser Titel: Bild Gottes. An dem Menschen soll etwas von der Herrschaft und von dem wunderbaren Wesen Gottes sichtbar werden. Er ist als Bild Gottes geschaffen. Dem assyrischen König Asarhaddon wurde in einem recht schmeichelhaften Brief im 7. Jahrhundert vor Christus erklärt: Ein freier Mann ist wie ein Schatten Gottes. Ein Sklave ist wie der Schatten eines freien Mannes. Aber der König, er ist wie das Bild Gottes selbst. Seht ihr, was für eine Vorstellung damit klingt? Aber der König, er ist wie das Bild Gottes selbst. Und all die Könige Ägyptens und Assyriens und Babylons und später auch einige römische Kaiser und in fast allen Kulturen, da verstanden sich die Herrscher, die Könige, die ganz an der Spitze waren der Gesellschaftspyramide. Sie verstanden sich als Abbilder und Söhne Gottes. Das war der höchste Ruhmestitel. Ein Titel, der das ganze Volk dazu aufforderte, den König mit größter Würde und höchstem Respekt zu begegnen. Oh, er ist das Bild Gottes. Und das durften natürlich nur die Könige und Herrscher für sich beanspruchen. Und unter den Königen natürlich auch nur die Männer. Das galt nicht für die Familie. Und so rühmten sie sich als Abbilder ihrer Götzen, ihrer falschen Götter. Doch Gott, er macht nun den Menschen in der Welt, den Menschen, den er geschaffen hat, als Repräsentant und Ebenbild seiner Herrschaft und Autorität. Jeden Menschen. Jeden Menschen. Nicht nur die Könige unter uns. Nicht nur die Herrscher, die Kanzler, die Präsidenten. Jeden. Jeden Menschen. Ja, den Menschen als Mann und Frau. Sie sind beide zusammen, aber auch beide für sich genommen, als Bild Gottes geschaffen. Habt ihr darüber schon einmal gestaunt? Oh, in der Geschichte der Menschheit ist das außergewöhnlich, atemberaubend. Dieses Zeugnis aus dem Wort Gottes, der Mensch, jeder Mensch ist als Bild Gottes geschaffen. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, den Menschen. Als Mann und Frau schuf er sie. Einheit in Verschiedenheit. Er schuf ihn, den Menschen, als eine Einheit, als Bild Gottes. Alle Menschen gehen hierauf zurück. Alle Menschen. Wisst ihr, das impliziert auch, es gibt keinen Grund für diese üblen Rassenlehren, die es über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, unter den Menschen gibt. Als gäbe es Menschenvölker einer edleren Abstammung und andere einer niedrigeren. Alle Menschen stammen von Adam und Eva ab und stammen daher von dem edelsten aller Ursprünge ab. Von dem Menschen, den Gott geschaffen hat nach seinem Bild. Johannes Calvin, der große Reformator, er schreibt: Gott hätte ja die ganze Erde mit einem Schwarm von Menschen anfüllen können. Aber wir sollten vielmehr alle aus einem Quell entspringen, damit wir der Eintracht nachjagen und einander umso lieber wie unser eigen Fleisch umfassen möchten. Ja, es ist eine wichtige Lehre. Hier der erste Mensch. Die ersten Menschen wurden als Mann und Frau geschaffen, um zur Quelle und zum Ursprung aller Menschen zu werden. Das hat eine theologische Auswirkung, eine theologische Wahrheit, die es transportiert. Hier ist eine Einheit unter allen Menschen. Diese Einheit ist wichtig zu betonen, weil in der Geschichte der Menschheit immer wieder Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihres Geschlechts herabgewürdigt wurden. Die Bibel spricht von einer herrlichen Einheit aller Menschen als Bild Gottes. Das bedeutet, alle Menschen haben die gleiche Würde, den gleichen Wert, den gleichen Anspruch auf Wertschätzung, auf gute Behandlung, auf Recht. Alle Menschen. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Zweitens, Verschiedenheit in Einheit. In dieser Einheit betont die Bibel nun aber auch eine Verschiedenheit durch die zwei Geschlechter. Als Mann und Frau schuf er sie. Der Schöpfungsbericht beginnt schon damit, dass Gott diese Welt ordnet. An den ersten Schöpfungstagen, was hören wir da? Er trennt etwas. Licht und Finsternis, Tag und Nacht, Wasser und Luft, Land und Meer. Und gerade diese Trennung schafft den Lebensraum, den er dann anfüllt. Auch innerhalb der Pflanzen- und Tierwelt gibt es Unterscheidungen in der Ordnung. Und zwar mit einem besonderen Zweck, mit einem besonderen Nutzen, um den von Gott bestimmten Zweck und Ziel zu dienen. Gott trennt und ordnet. Und gerade das schafft Leben und Lebensraum. Mann und Frau gehören vereint zu der Menschheit als Bild Gottes, sind aber von Gott unterschieden in Mann und Frau oder wörtlich in männlich und weiblich. Worin besteht der Unterschied? Nun, es gibt nachweislich viele biologische Unterschiede. Nicht nur die sichtbaren Unterschiede in Körperbau, Behaarung und unterschiedlichen Geschlechtsorganen, sondern selbst viele verborgene und nicht sichtbare Dinge sind bei Mann und Frau unterschiedlich. Es gibt selbst viele Gehirnverbindungen, die unterschiedlich funktionieren und sich unterschiedlich entwickeln. Nicht besser oder schlechter, nicht schlauer oder dümmer, sondern unterschiedlich verbunden. Gleiche Aktivitäten beanspruchen bei Männern und Frauen zum Teil andere Gehirnbereiche. Die Haut der Männer ist dicker als die der Frauen, deswegen frieren Frauen leichter. Die Knochen und Muskeln im Durchschnitt sind bei Männern schwerer, der Geruchssinn bei Frauen ist ausgeprägter und der Hämoglobinwert im Blut bei Männern höher als der bei Frauen. Feinmotorik und das Gedächtnis entwickeln sich unterschiedlich bei Jungen und Mädchen im Heranwachsen. Ein Institut hat kürzlich Tausende von Genen ausgemacht, die bei Männern und Frauen tatsächlich unterschiedlich wirken. Wenn man das gleiche Gen von einem Mann in den Organismus einer Frau hineinsetzt, funktioniert es anders als noch bei dem Mann und umgekehrt. Das hat alles nichts mit Erziehung oder Kultur zu tun. Es ist kulturübergreifend der Fall. Es ist eine Unterscheidung, eine Verschiedenheit von männlich und weiblich. Ja, jede einzelne Zelle ist männlich oder weiblich. Doch nicht nur biologisch sind Unterschiede auszumachen. Viele Studien haben erwiesen, dass Frauen und Männer durchschnittlich erhebliche Unterschiede aufweisen. In Bezug auf Interessen und Wünsche, auf die Art der Kommunikation, in der Herangehensweise an Herausforderungen oder die emotionale Reaktion und Verarbeitung einer Sache. Es gibt offensichtlich Unterschiede. Noch einmal, diese Unterschiede sind nicht einzuordnen in besser oder schlechter, in fähiger oder unfähiger, sondern in unterschiedlichen Betonungen und unterschiedlichen Fähigkeiten. Und gerade diese Unterschiedlichkeit bringt in der Gemeinschaft eine wunderbare Ergänzung. Es passt zusammen zu einer Harmonie. Der Mensch als Mann und Frau ist wie ein Gedicht. In der Verschiedenheit zu einer wunderschönen Einheit verbunden. Und gerade die Verschiedenheit macht die Verbundenheit, macht die Einheit so gut. Der Mensch als Mann und Frau ist lebendige Poesie und nicht monotone Wiederholung. Doch wir erleben gerade in unserer Zeit einen großen Vormarsch gegen die Einordnung des Menschen in Mann und Frau. Der Begriff Gender wird gebraucht, um zu behaupten, das biologische Geschlecht muss nicht mit dem gefühlten Geschlecht der Person übereinstimmen. Körper und Seele sind nicht harmonisch miteinander verbunden, sondern können einfach gegengesetzt sein. Das biologische Geschlecht ist mehr oder weniger willkürlich am Körper, bringt aber sonst keine Unterschiede mit sich. Worauf es den Befürwortern ankommt, sei das emotionale Gefühlte im Inneren. Losgelöst von dem Körper, losgelöst von dem Biologischen. Und bei diesen gefühlten Geschlechtsformen, bei diesen Gendern, gibt es mittlerweile eine unvorstellbare Menge an Vorschlägen und Begriffen, wie Menschen aus der Zweiteilung von männlich und weiblich herausbrechen wollen. Und es werden irrsinnig viele sogenannte Gender sich ausgedacht, damit jeder sein Gefühltes irgendwie ausdrücken, irgendwie bezeichnen kann. Das Problem der Gender-Debatte ist aber dies. Es gibt zwar eine irrsinnige Vielfalt, die verlangt wird, aber faktisch darf keine Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau benannt werden. Vor einiger Zeit ist ein Mann bei Google, diesem Weltunternehmen, gefeuert worden. Warum? In einem internen Bereich hat er in einem Diskussionsforum ganz ohne Wertung darauf hingewiesen, dass Studien belegen, dass Mann und Frau tatsächlich unterschiedlich sind und auch unterschiedlich arbeiten. Wie gesagt, nicht als eine Herabsetzung, nicht als eine Wertung, sondern als eine Feststellung, es gibt Unterschiede zwischen Mann und Frau. Doch er wurde gefeuert. Solch eine Meinung durfte nicht geduldet werden. Er wurde gefeuert. Das entspricht nicht den Werten des Betriebs. Das, was doch eigentlich Vielfalt und Ergänzung gerade ausmacht, das durfte nicht sein. Es klingt doch irgendwie paradox, oder? Doch das Phänomen der bunten Vielfalt ist erschreckend monoton in der Substanz. Vielfalt zu fordern, das gilt als ehrenhaft in unserer Zeit. Aber Vielfalt als tatsächliche Verschiedenheit zu erkennen und wertzuschätzen, das gilt als Diskriminierung. Wisst ihr, eigentlich sind die größten Frauenfeinde die Feministen. Warum? Sie verneinen alle weiblichen Besonderheiten. Sie verneinen alles, was eine Frau unterscheidet vom Mann. In aller Schönheit, in aller Wertschätzung. Sie wollen, dass Frauen genauso wie Männer gesehen werden. Und darum dürfen die weiblichen Unterschiede keine Rolle mehr spielen. Wo ist da noch Vielfalt? Aus meiner Sicht ist eben gerade das eine Diskriminierung und fehlende Wertschätzung, wenn Frauen behandelt werden sollen, als wären sie Männer mit Gebärfunktion. Die Bibel lehrt uns eine Einheit zwischen Körper und Seele. Das, was in unserem Körper geschaffen ist, es soll sich widerspiegeln in der Seele. Mann und Frau sind geschaffen als männlich und weiblich. Und heute wird das geeint, das, was geeint ist, Körper und Seele, in 1000 Teile getrennt. Und das, was getrennt ist, in einer wunderbaren Zweiteilung, das wird zusammengezwungen, zusammengepresst. Das Wort Gottes schenkt uns einen befreienden Blick auf den Anfang. dem Tag, da Gott den Menschen schuf, als Mann und Frau in seinem Bild. In der Wertschätzung und Würdigung und Förderung der gottgegebenen Verschiedenheit strahlt die herrliche Einheit am schönsten und wirksamsten hervor. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Einige Anwendungen aus diesem Text. Zum einen, ehre Gott in den unterschiedlichen Rollen, die Gott gegeben hat. Mann und Frau sind als Bild Gottes geschaffen. Das bedeutet auch, dass Männlichkeit und Weiblichkeit beides Gott verherrlicht und etwas von Gott aufzeigen soll. Das Wort Gottes betont die Verschiedenheit niemals in Bezug auf Wert oder Würde. Niemals. Es gibt so viele Religionen, die Frauen verachten als ein Wesen niedrigeren Ranges, niedrigerer Würde. Das Wort Gottes gibt niemals einen Grund dazu. Das Wort Gottes betont die Verschiedenheit von Mann und Frau niemals in Bezug auf Wert oder Würde. Männer sind nicht mehr wert als Frauen. Und Frauen nicht mehr wert als Männer. Mann und Frau, sie sind geschaffen als Bild Gottes. Und ehrlich gesagt, wurde ich sehr traurig und mitunter zornig, als meine Frau und ich während der Schwangerschaft und auch nach den Geburten unserer Töchter Kommentare hörten, die implizierten, die fast für selbstverständlich hielten, dass es doch eigentlich besser wäre, einen Jungen zur Welt zu bringen. Als würden wir uns doch eigentlich viel mehr einen Sohn wünschen als eine Tochter. Hoffentlich wird das nächste dann ein Junge, haben wir gehört. Wie bitte? Ist meine Tochter weniger wert oder mir eine geringere Freude als ein Sohn? Oh, ihr Lieben, lasst uns wirklich darauf achten, was unsere Vorstellungen prägt. Ja, es gibt Länder, da werden vorrangig Mädchen abgetrieben, weil Familien nur Jungen wollen. Wie schrecklich. Abtreibung allein ist schon schrecklich. Aber diese Gesinnung ist ebenso schrecklich. Zu denken, hier wäre eines wichtiger, würdiger, besser als das andere. Was prägt unsere Vorstellungen? Die Gesellschaft? Die Kultur? Ein sündiges Herz? Oder das Wort Gottes? Männer und Frauen, Söhne und Töchter sind gleich wert und gleicher Freude. Aber Gott hat Männern und Frauen unterschiedliche Rollen und unterschiedliche Verantwortungsbereiche zugeteilt. Dabei geht es nicht um Fähigkeiten oder Intelligenz, sondern es geht um die Frage, bist du bereit, Gott in dem Bereich und in der Weise mit deinem Leben zu ehren, wo und wie es für dich in seinem Wort geordnet ist? Bist du bereit, in der Poesie den Platz einzunehmen, der Einheit die wahre Schönheit gibt? Ihr Lieben, daran krankt unsere Gesellschaft. Und dadurch wird das göttliche Gedicht verunstaltet. Gott hat Männer und Frauen unterschiedlich geschaffen, ja. Aber wichtiger noch als alle biologischen und seelischen Unterschiede ist die unterschiedliche Rolle und Verantwortung, die er Männern und Frauen vor allem in der Familie und in der Gemeinde bestimmt hat. Er hat eine unterschiedliche Rolle bestimmt. Der Mann, er hat die primäre Aufgabe und Pflicht, in Verantwortung zu leiten, zu versorgen und zu schützen, in Familie und Gemeinde und darin als Bild Gottes die Aktivität Gottes darzustellen, seine Vertrauenswürdigkeit in seiner Leitung und auch seine Stärke zu repräsentieren, zu schützen all jene, die sich ihm anvertrauen. Ja, Mann, das sollst du verkörpern. Ist mir egal, wie du dich fühlst. Das ist deine Rolle, die du in diesem Gedicht einnehmen sollst. Du sollst als Bild Gottes etwas von Gott widerspiegeln. Vertraue darauf, dass Gott dir die Fähigkeit gibt, diese Verantwortung anzunehmen. Und lass mich das als deutliche Warnung aussprechen. Mann, du ehrst Gott nicht mit Machotum und Chauvinismus. Wer sich männlich fühlt, weil er nur an Sport, an Karriere und sein Auto denkt und Frauen als Lustobjekte behandelt oder erniedrigende und dreckige Witze über sie macht, der ist ein unreifer, entarteter Wicht, aber kein Mann. Wer sich nur Söhne wünscht, weil er mit Töchtern nichts anzufangen weiß, der zeigt, dass er ein Spielgeselle sein will, aber kein Vorbild sein kann. Ein falsches Bild von Männlichkeit hat zu viel Leid in der Gesellschaft geführt. Ja, zu einem Missbrauch, zu einer sündigen Entartung, was ganz und gar nicht dem biblischen Vorbild entspricht. Ganz und gar nicht. Und als Christen, als Gemeinde, müssen wir uns deutlich davon distanzieren. Von einer falschen Vorstellung von Männlichkeit. In Machotum und Chauvinismus. Die Entrechtung und Verachtung und gewaltsame Unterdrückung von Frauen ist ein Zeugnis völliger Missachtung der Aufgabe und Verantwortung, die Gott von den Männern verlangt. Von uns Männern. Und alles, was gerade auch in jüngster Zeit in den Medien unter dem Begriff MeToo ans Licht kam, was auf den Arbeitsplätzen und auch privat so widerlich und unkeusch begangen wird, es hat nichts mit Maskulinität und unterschiedlichen Rollenverständnissen zu tun. Es hat nichts damit zu tun. Es geht um Missbrauch, es geht um Gewalt, es geht um schreckliche Perversion. Und ich kann gut mitempfinden und nachfühlen all den Frust und die Verletzung, die der Machtmissbrauch gefördert hat. Und auch diesen Gedanken, der in der Gesellschaft aufkommt, fast unweigerlich, vielleicht wird alles besser, wenn sich einmal alle Verhältnisse einfach umkehren. Aber wisst ihr, Männer und Frauen sind Sünder. Männer und Frauen sind nach dem Bild Gottes geschaffen, aber seit Adam und Eva gesündigt haben, sind Männer und Frauen Sünder. Und eine Umkehrung der Verhältnisse ist nicht die Lösung. Ich bin der Überzeugung, dass die Heilung und Versöhnung von Mann und Frau und damit auch in der Gesellschaft nicht in einer Umkehr der Verhältnisse besteht, sondern in einer Hinwendung zu Gott und einer demütigen und hingegebenen und liebevollen und dankbaren Erfüllung der Rolle, die Gott Mann und Frau zugeschrieben hat. Die er als eine gute Bestimmung und Weisung gegeben hat. Oh, dieses Gute werden wir nur erreichen, wenn wir uns Gott, dem allein wahren Guten, zuwenden. Und unsere Verantwortung und unsere Rolle nach seinem Maßstab in Heiligung und in Liebe erfüllen. Und hier sind Männer und Frauen gefordert. Heutzutage vielleicht mehr denn je. Die Frau, sie hat die primäre Verantwortung in ihrer Rolle in Familie und Gemeinde insbesondere zu bestärken, zu umsorgen, zu fördern. Eine Frau ehrt Gott als sein Bild, als Bild Gottes, indem sie vor allem seine Liebe und Barmherzigkeit und selbstlose Fürsorge widerspiegelt. Eine hohe und würdige Verantwortung. Frau, wer du auch bist, bist du bereit, Gott zu ehren in dem Bereich, den er dir zugedacht hat. Du sollst diese höchste Würde als Bild Gottes, du sollst etwas widerspiegeln von dem Wesen und Handeln Gottes. Bist du bereit dazu? Bist du bereit dazu? Zusammen, als gegenseitige Ergänzung, werden Männer und Frauen zu einem wunderbaren Gedicht. In paralleler Würde, aber unterschiedlicher Wirkungsbereiche. Wer würde beim Hausbau den Maurer bitten, auch die Innendekoration der Zimmer zu übernehmen? Überall finden wir, es gibt einen gewissen Wert darin, zu unterscheiden, Verantwortungsbereiche zu trennen. Luther, er sagte in Hochachtung, stellt euch vor, es gäbe das weibliche Geschlecht nicht. Das Haus und was zum Haushalt gehört, würde zusammenstürzen. Die Staaten und die Gemeinden gingen zugrunde. Die Welt kann also ohne Frauen nicht bestehen, sogar wenn die Männer die Kinder selbst auf die Welt bringen könnten. Ja, er war sogar der Meinung, dass Männer durch die Frauen Barmherzigkeit und Freundlichkeit lernen müssen. Ehre Gott in den unterschiedlichen Rollen, die Gott gegeben hat. Indem du das widerspiegelst, was Gott in dir und durch dich hervorstrahlen und betonen und aufzeigen will. Trachte nicht danach, die Rolle eines anderen zu erfüllen. In unserer Gesellschaft wünschen sich viele Männer Passivität und viele Frauen Aktivität. Und sie wollen etwas vertauschen und machen damit viel zunichte. Männer, seid aktiv in den Verantwortungsbereich, den Gott euch gegeben hat. Und ihr Frauen, spiegelt Gottes Wesen wider in dem Verantwortungsbereich, den Gott euch gegeben hat. Eine zweite Anwendung. Mach die Einheit in Christus groß. Vielleicht hörst du als Frau heute zu und denkst dir, jede Religion ist doch eigentlich eine Männerreligion. Jede Religion ist doch eigentlich nur ein Instrument von Männern, Macht auszuüben. Als Frau werde ich doch nicht beachtet. Werde ich doch nicht gewertschätzt. Ich müsste mich doch vielmehr den feministischen Bewegungen, den Verfechtern der Genderfreiheit, der modernen Gleichmacherei zuordnen. Von denen werde ich doch geschätzt. Von denen werde ich doch beachtet. Nun, wie ich schon gesagt habe, das, was mit Worten proklamiert wird, fehlt gerade der Inhalt. Es fehlt gerade die Substanz. Das Christentum, und wusstest du das, das Christentum wurde zu Beginn als eine Frauenreligion verspottet. Denn keine andere Religion hat so eine große Wertschätzung für gleiche Würde und Ehre von Mann und Frau bewiesen wie das Christentum. Der Apostel Petrus, er schreibt in 1. Petrus 3, Vers 7, ihr Männer, ebenso, wohnt bei ihnen, das heißt bei euren Frauen, mit Einsicht, als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen. Und gebt ihnen Ehre als solche, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Das Neue Testament erkennt und benennt ganz realistisch und echt die Verschiedenheiten von Mann und Frau. Und auch ganz entschieden die unterschiedlichen Rollen, die Gott Mann und Frau zugedacht hat. Aber das Neue Testament, es warnt wie kaum etwas anderes vor einem falschen Missbrauch. Das Neue Testament, es fordert gerade die Männer auf, die Frauen zu ehren und wertzuschätzen, sie zu verstehen, wohnt mit Einsicht bei ihnen. Jeder Mann weiß, dass das eine große Herausforderung ist. Wohnt mit Einsicht bei ihnen. Das heißt, lernt sie zu verstehen, ihnen mit Empathie zuzuhören, lernt sie zu gewinnen. Ja, die christliche Religion ist keine Männersache. Sie nennt Frauen als Miterben. Könnt ihr euch vorstellen, wie lange es gedauert hat, dass Frauen überhaupt in der Gesellschaft erben durften? Und schon im ersten Jahrhundert sagt Petrus, die Frauen, sie sind Miterben. Nicht nur von irgendeinem Schuppen, von irgendeinem Vieh, Miterben der Gnade Gottes. Miterben des Reiches Gottes. Schon fast eine revolutionäre Aussage in der damaligen Kultur. Und wer Frauen verachtet und nicht ehrt, als etwas Wertvolles und Besonderes. Wisst ihr, was Petrus sagt? Auf dessen Gebete will Gott nicht einmal hören. Und solche Männer sollten auch wir nicht preisen. Aber Religion ist darum nicht gleich Sache nur für Frauen und weiblich zu gestalten. Das Christentum ist keine Frauenreligion. Auch wenn es solche Tendenzen in unserer Zeit gibt, dass der ganze Gottesdienst und die Gottesdienstgestaltung in eine fast absurde Emotionalität geführt wird. Jeder, der glaubt, er gehört zu Christus. Jesus Christus ist Mensch geworden, um Menschen zu retten. Er ist am Kreuz gestorben für die Sünde von uns Menschen. Er hat den gerechten Zorn Gottes getragen, weil wir Menschen Gott nicht ehren und verherrlichen wollten mit unserem Leben und in der Rolle, in die Gott uns gestellt hat, als Bild Gottes. Obwohl wir doch gerade im Bild Gottes zur Ehre Gottes geschaffen sind. Doch Gott ist Mensch geworden in Jesus. Und er hat seine Gnade bewiesen, unermessliche Gnade. Er erbarmt sich in Liebe, indem er ein Retter, ein Stellvertreter geworden ist. Gott ist Mensch geworden. Und genau genommen, Gott ist ein jüdischer Mann geworden. Daran besteht kein Zweifel. Heißt das, Jesus ist nur der Retter von Männern? Oh nein. Jeder Mensch, egal woher, egal in welchem Stand, egal ob Mann oder Frau, jeder, der glaubt, gehört zu Christus und ist in ihm mit allen Gläubigen verbunden. Paulus schreibt in Galater 3, Vers 27 diesen wunderbaren Satz: Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau. Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr nun damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Im geistlichen Bereich gibt es keinen Unterschied. Mann oder Frau, wenn du an Christus glaubst, der für Sünder gestorben ist am Kreuz. Wenn du um Vergebung deiner Schuld bittest und mit deinem ganzen Leben dich ihm anvertraust, dann erbst du das ewige Leben. Dann bist du in Christus. Vertraue dich ihm an. Jesus Christus ist das vollkommene Bild eines Mannes nach dem Bild Gottes. Und er wendete sich wie kein zweiter den Frauen in keuscher Achtung und Wertschätzung zu, verstand sie und hörte ihnen zu. Er schützte sie und erzählte sie zu seinen Jüngern, ja, zu echten Nachfolgern. Zu echten Nachfolgern. Nicht nur Juden, nicht nur Freie, nicht nur Männer. Nein, Christus ist für Männer und Frauen gestorben, ohne Unterschied. Christus ist der eine Mittler der Menschen. Und jeder, der in Christus ist, der an Christus glaubt, er ist zu einer wunderbaren Einheit zusammengefügt. Wir sind in Christus zusammengefügt, die Gemeinde Jesu Christi. Und jeder, der zu Christus gehört, Frauen genauso wie Männer, sie werden das Himmelreich erben. Männer und Frauen, liebe Gemeinde, lasst uns diese Einheit in Christus groß machen. Nicht durch eine soziale Revolution, das gab es auch schon im ersten Jahrhundert, diese Bestrebungen. Ein Versuch, alles umzudrehen, alles umzukehren. Nicht durch eine falsche Gleichmacherei, wie wir es in dieser Zeit so zerstörerisch erleben. Sondern wie machen wir die Einheit in Christus groß? Durch eine umso größere Wertschätzung und Würdigung und Hervorhebung der Einheit in aller Verschiedenheit. Einheit des Glaubens, Einheit des Bekenntnisses, Einheit in Liebe, Einheit in Respekt, Einheit im Lob Gottes, Einheit in der Hoffnung und Erwartung des Himmels, Einheit im Bild Gottes in aller Verschiedenheit. In aller Verschiedenheit. Dass wir in aller Unterschiedlichkeit als unterschiedliche Glieder in einer Gemeinde zusammenwirken, um das herrliche Bild Gottes wiederzuspiegeln. Und noch eine letzte Anwendung. Lebt und lehrt das göttliche Gedicht. In unserer Zeit gibt es viel Unsicherheit, Verwirrung und Haltlosigkeit auf allen Seiten. Was wird heute nicht mehr hinterfragt? Was wird heute nicht mehr hinterfragt? Keine noch so klare Tatsache darf heute als Wahrheit benannt werden. Ich mache mir Sorgen um die Gesellschaft und ich mache mir Sorgen um unsere Kinder. Doch es gehört zu unserer Aufgabe, solchen, die verunsichert sind, in Bezug auf ihre eigenen Gefühle, in Bezug auf ihre eigene Identität, sie nicht vorschnell zu verurteilen. Es herrscht viel Zweifel und Unsicherheit in dieser Welt. Und auch das ist eine Konsequenz der Gefallenheit. Aber in Christus und in dem Wort Gottes haben wir einen festen Grund, der hält und trägt. Wir wollen nicht mit billigen Phrasen, sondern mit einem Ausleben und Verkünden des göttlichen Gedichts aufmerksam machen auf die gute und heilsame Ordnung Gottes, der zwar trennt, aber nicht zertrennt, der teilt, aber nicht zerbricht, die wunderbare Einheit. Und lasst uns unsere Kinder lehren und vorleben, was wahre und gute und gottesfürchtige Männlichkeit heißt. Lasst uns unseren Kindern lehren und vorleben, was wahre, gute und gottesfürchtige Weiblichkeit ausmacht. Unsere Töchter, sie sollen an den Müttern erkennen, das ist ein Vorbild von einer Würde von Frau. Und sie sollen an den Vätern erkennen, das ist also ein Mann, dem man vertrauen kann, der Frauen würdigt und schätzt und dem ich mich gerne anvertraue in seiner Leitung. Und unsere Söhne, sie sollen lernen an unserer Frau, an den Müttern, wie wertvoll ist eine Frau und wie sehr zu achten. Und Väter, das ist auch mit unserer Aufgabe, dafür zu sorgen, dass unsere Kinder die Mütter ehren. Habt ihr gehört, wie es im Gesetz hieß? Es heißt nicht, ehret die Väter allein. Ehret Väter und Mütter. Ehre Vater und Mutter. Lebe das aus. In unseren Tagen ist kaum etwas so verzerrt und konfus wie das Verständnis von gottgegebener und gottverherrlichender Männlichkeit und Weiblichkeit. Es ist nicht die Aufgabe der Gesellschaft, das zu lehren. Es ist unsere Verantwortung. Als solche, die das Wort Gottes haben und erkannt haben. Es ist unsere Verantwortung, die Harmonie der Poesie Gottes erklingen zu lassen. In unserer Familie, in der Gemeinde und darüber hinaus in der ganzen Welt. Dazu helfe uns Gott. Amen. Lasst uns zum Abschluss miteinander beten.